Hallo und herzlich willkommen zum GUD-Podcast, dem Podcast des Instituts für Gesellschaft und Digitales der FH Münster. Hier werden Themen rund um die digitale Gesellschaft mit Gästen aus verschiedenen Fachbereichen diskutiert.
Ja, hallo und herzlich willkommen, Frau Kirberger und Frau Riffi. Schön, dass Sie heute Zeit haben für dieses Gespräch. Sie kommen von der Grimme-Akademie und werden bei uns einen Vortrag über Hate Speech halten. Dann mal direkt die erste Frage. Warum beschäftigt sich die Grimme-Akademie oder das Grimme-Institut mit Hate Speech?
Ja, hallo. Also schön, dass wir hier sein können. Das Grimme-Institut beschäftigt sich mit Fragen der Medienqualität. Das machen wir, das wissen, glaube ich, viele über den Grimme-Fernsehpreis. Das machen wir über den Grimme-Online-Award. Aber wir vergeben nicht nur Preise, sondern wir diskutieren auch gerne über die Qualität der Medien. Und die Grimme-Akademie, das ist eine Abteilung im Grimme-Institut, ist aufgerufen, Veranstaltungen, Workshops anzubieten mit und für die Medienbranche. Das machen wir auf vielfältige Art und Weise, viel auch Nachwuchsarbeit. Und von daher gehören Journalisten und Journalistinnen und das, was die so bewegt, irgendwie auch zu unserem Arbeitsfeld. Das Thema Online Hate Speech ist also auf zweierlei Arten zu uns gelandet oder bei uns gelandet. Einmal über ein europäisches Projekt, BRICS hieß das, Building Respect by Combating Hate Speech on the Internet. Und da ging es um einen, mit Journalisten und Journalistinnen ins Gespräch zu kommen und zu fragen, wie gehen die mit Hasskommentaren im Netz um? Also sei es, dass sie bei einer großen Zeitung arbeiten wie der Süddeutschen Zeitung oder aber auch, dass sie in einem kleinen Unternehmen arbeiten oder vielleicht auch selbst über einen Blog im Netz aktiv sind. Also wie machen die das? Und aus diesen Fragen, aus dieser Beschäftigung mit Journalisten, Journalistinnen haben wir dann irgendwie uns auch gefragt, wie geht denn der Rest der Bevölkerung mit dem Hass im Netz um? Und das war 2014, also schon sehr früh. Und seitdem lässt uns das Thema nicht mehr los. Also wir sind, wie gesagt, über die Fragen, wie geht die Medienbranche damit um, aber dann auch, wie gehen User und Userinnen damit um, an das Thema gelangt.
Und mittlerweile ist es ja wirklich so, Hate Speech, Fake News, Verschwörungstheorien, das sind ja sozusagen mittlerweile so Buzzwords, die auch wirklich einfach jeder kennt. Was ist denn Ihre Erfahrung? Also einerseits, inwieweit nimmt dieses Problem zu, beziehungsweise gibt es auch irgendwie Werte, Zahlen, wie groß das Problem quasi ist?
Tatsächlich in unserer Arbeit stellen wir fest, gerade wenn wir mit jungen Menschen zusammenarbeiten, dass dieser Hate Speech Begriff gar nicht unbedingt so abgrenzbar ist. Also viele Jugendliche, auch Kinder, auch junge Erwachsene verwechseln diesen Begriff immer mit Cyberbullying. Also da müssen wir immer noch mal vorher so ein bisschen Begriffsarbeit machen. Es gibt einige Studien in Deutschland, die zumindest für den deutschen Raum Zahlen erhoben haben. Und die sind tatsächlich relativ eindeutig. Also beispielsweise eine relativ aktuelle Studie von 2022, die eben InternetnutzerInnen befragt hat. Und diese Studie ist relativ eindeutig, nämlich dass 24% der Befragten tatsächlich schon mal selbst von Hassrede im Internet betroffen waren. Und ein Großteil der Befragten, das zeigen eben auch andere Studien, nehmen Hassrede aktiv im Internet wahr, sind da nicht unbedingt selbst betroffen, aber nehmen diese auch als sehr bedrohlich wahr und schränken zum Beispiel dann ihr eigenes Kommentarverhalten aufgrund dieser Hassrede ein. Also zum Beispiel aus der Angst heraus, dass man selbst Opfer von Hate Speech, Hassrede wird.
Vielleicht noch ergänzend, also die Themen, die Sie angesprochen haben, Hass, Falschnachrichten, Verschwörungserzählungen sind natürlich nicht neu. Das wird auch, kriegen wir auch oft zu hören. Das sind doch alles Sachen, die gab es auch schon früher. Das stimmt natürlich auch. Das Internet hat diese Dinge nicht erfunden. Das Netz ist aber natürlich auch ein Verstärker. Das heißt, es waren früher vielleicht nicht so viele Menschen davon betroffen und haben nicht so viele von diesen Phänomenen mitbekommen. Oder aber sie haben sie auch ganz anders mitbekommen, nicht in diesem Ausmaß. Also insofern macht es schon Sinn, sich gerade jetzt sehr verstärkt mit diesen Phänomenen, diesen negativen Phänomenen auseinanderzusetzen, weil sie schon nochmal eine ganz andere Dynamik haben und man auch anders damit umgehen muss als bei einer Falschnachrichtung, die man über ein Flugblatt nur bekommen hat.
Und wenn Sie sagen, Unterschied zu Hate Speech und Cyberbullying, das ist wahrscheinlich Cybermobbing, oder, denke ich mal. Was ist da der Unterschied? Wie erklären Sie den Jugendlichen quasi den Unterschied davon?
Also die Unterschiede sind fließend, würde ich fast sagen. Das eine kann das andere auch bedingen. Wir erklären das immer so, dass Cybermobbing eben auf Individualmerkmale schließt. Also das Mobbing von einer Person in der Schule beispielsweise, von einer Schülerin, einem Schüler, das sich dann ins Internet verlagert und beispielsweise aufgrund des Aussehens, aufgrund vermeintlicher Individualmerkmale, die dann eben herabgewürdigt werden. Und bei Hate Speech, Hassrede, sei es nun offline oder auch online, bezieht sich das eben auf vermeintlich geteilte Merkmale einer Gruppe. Meistens marginalisierter Gruppen, die dann aufgrund dieser vermeintlichen Merkmale, ich sage vermeintlich, weil wenn wir uns zum Beispiel antisemitische Hassrede anschauen, dann sind das ja meist keine Merkmale, die diese Gruppe tatsächlich innehat. Und aufgrund dieser Merkmale wird die Gruppe dann herabgewertet. Und das können tatsächlich jegliche Gruppen im Internet sein, vermeintliche Gruppen, die man irgendwie findet. Ich weiß noch, als wir uns mit diesem Thema anfänglich beschäftigt haben und ich da 2015 mehr oder weniger reingerutscht bin, da hatte Aisha Riffi dann mir das ein bisschen deutlich gemacht an dem Beispiel, dass auch Menschen, die beispielsweise in Facebook-Gruppen von Katzenliebhabern oder Katzenliebhaberinnen etwas gegen Katzen posten, Opfer von Hass im Netz werden können. Also im Prinzip kann jeder und jede Ziel dieser Hate Speech werden. Und das hat mich, dieses Beispiel, das verfolgt mich immer ein wenig.
Na, und die Unterscheidung zwischen Cybermobbing und Hate Speech, die in der Tat natürlich fließend ist, ist trotzdem wichtig, weil wir uns ja auch fragen, wie gehen wir damit um? Welche Strategien gibt es dagegen? Und wenn ich jetzt beim Beispiel Schule, aber ich könnte auch im Beispiel Büro, Arbeitsplatz bei Erwachsenen sein, ich bei Cybermobbing davon ausgehe, dass zum Beispiel Täter und Opfer sich kennen, dass die in der gleichen Schulklasse sind oder in der gleichen Jahrgangsstufe und in der gleichen Schule, dann kann ich mir auch andere Strategien überlegen. Eventuell ist es ja sogar so, dass man die TäterInnen, Opfer identifizieren kann und vielleicht nach vielen Gesprächen sogar irgendwann in einen Raum bringt. Und das ist natürlich eine völlig andere Strategie als die Strategie, die man aufwenden muss, wenn man Kommentarspalten im Netz anbietet, zum Beispiel, weil man ein Nachrichtendienst ist oder weil man ein anderes Angebot im Netz hat. Dann werden da Kommentare geschrieben gegen andere Leute, die sich einfach gar nicht kennen, die gar nicht wissen, wer sie eigentlich sind. Also so, geht es nicht um das Zusammenbringen, sondern da geht es tatsächlich um eventuell moderieren oder löschen oder blockieren und solche Strategien.
Es soll ja bei dem Vortrag auch darum gehen, was es quasi für langfristige Folgen, vielleicht auch so für den öffentlichen Diskurs, eben klang das ja schon so ein bisschen an, Einschränkung der Meinungsfreiheit geht. Also was ist denn da Ihre Erfahrung? Was könnten da die langfristigen Folgen sein?
Also es gibt ganz unterschiedliche Bereiche, die man identifizieren kann, wo man von langfristigen Folgen spricht. Also ich finde, man darf zum Beispiel nicht außer Acht lassen, die Folgen, die es hat für Menschen, die von Hass im Netz betroffen sind. Also das geht manchmal so ein bisschen unter, also weil das macht was mit Menschen, die zum Beispiel beruflich im Netz zu tun sind, unterwegs sind, wenn sie halt permanent irgendwie beschimpft werden, beleidigt werden oder sogar Familienangehörige bedroht werden. Also da gibt es ja ganz drastische Auswüchse. Also das heißt, wir müssen bei den Themen auch darüber reden, wie können wir Menschen schützen? Und wie können Menschen sich selbst schützen? Das ist also ein großes Thema. Da würde ich gerne auch in einer größeren Runde auch mal diskutieren, was da Erfahrungen sind und was es dafür irgendwie Möglichkeiten gibt. Und wenn wir über Menschen reden, die betroffen sind, müssen wir natürlich auch unterscheiden oder macht es Sinn zu unterscheiden zwischen Privatmenschen und Menschen, die ja, medienaffin sind oder Medienerfahrung haben oder beruflich in den Medien arbeiten. Weil ganz banal gesagt ist es natürlich tatsächlich so, dass Journalisten und Journalistinnen, aber auch Politiker, Politikerinnen müssen vielleicht per se ein bisschen mehr aushalten als Privatpersonen, aber sie müssen auch nicht alles aushalten. Weil wir wollen ja auch, dass die Leute aktiv sind und dass sie was machen und dass sie ihrer Arbeit nachkommen können. Also wir haben ja in Deutschland schon dieses Beispiel von Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, dass es halt viele Menschen da gibt, die sagen, ich mache das nicht mehr, weil die Angriffe einfach zu stark sind. Und zwar im Netz und aber auch draußen auf der Straße, aber halt auch im Netz. Das ist eine Folge. Und in der Tat, wenn man dann halt darüber nachdenkt, dass Leute ihrem Beruf nicht mehr nachgehen können, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung für Gesellschaft, weil diese Gesellschaft, dieses Land, diese Demokratie ist darauf angewiesen, dass Menschen tätig sind. Tätig sind im Bereich, wo sie Geld kriegen, aber auch ehrenamtlich tätig sind. Und wenn Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, sagen, es war eh schon immer schwierig, meine Arbeit irgendwie oder zusätzlich da noch was zu machen zu meiner normalen Arbeit und jetzt werde ich auch noch angegriffen, nur weil ich es für wichtig erachte, zum Beispiel an einem Ort zu arbeiten, wo Menschen hinkommen, die geflüchtet sind. Also ich mache diese gute Arbeit und dann muss ich damit rechnen, irgendwie beschimpft zu werden oder angegriffen zu werden. Also das ist ganz konkret eigentlich, kann man an diesen Beispielen feststellen, da haben wir als Gesellschaft echt ein Problem, da müssen wir uns mit beschäftigen. Und das gilt halt für den Bereich der Hasskommentare, aber auch, wir kennen zahlreiche Beispiele im Bereich Fake News, aber auch Verschwörungserzählung, wo wir sagen, ja, müssen wir jetzt mal aufpassen.
Und was sind dann Ihre, vielleicht als letzter Punkt, was sind denn Ihre Strategien, die Sie quasi den Leuten vermitteln, sei es den Professionellen, als auch den in seiner Freizeit quasi Opfer von Hate Speech wird?
Achari hatte das ja eben schon angeschnitten, dass wir da unterscheiden zwischen Individualpersonen und eben Institutionen, also die beispielsweise einen Instagram-Account moderieren oder wie auch immer. Und uns ist es immer sehr wichtig, auch Nicht-Betroffene anzuregen, wenn sie Hate Speech im Internet, auf sozialen Plattformen, in WhatsApp-Gruppen wahrnehmen, sich dagegen zu positionieren. Weil das eben auch sehr wichtig ist, gerade für Betroffene, dass sie eben nicht nur diese ganzen negativen Kommentare lesen, sondern eben auch unterstützende Kommentare, Kommentare, die, wir nennen das Counter-Speech, also dagegen halten. Und es auch tatsächlich für die stillen MitleserInnen sehr wichtig ist, zu sehen, okay, der Kommentar, der jetzt hier zwar der Top-Kommentar ist und es ist Hate Speech, es ist negativ, es ist rassistisch, diskriminierend, der hat zwar die meisten Likes, aber darunter sind ganz, ganz viele Richtigstellungen. Das ist auch für die Meinungsbildung dann tatsächlich sehr wichtig. Also wir setzen da auf Counter-Speech. Wir sagen aber auch immer, don't feed the troll. Denn wir beobachten eben auch, dass es tatsächlich Trolle gibt im Internet, die einfach extrem viel Spaß daran haben, Hass zu verbreiten. Da kann man dagegenhalten. Wenn man aber merkt, okay, da kommt immer und immer wieder was zurück, dann sollte man die Person irgendwann ignorieren. Melden ist total wichtig. Instagram hat mittlerweile auch eine Funktion, in der man Buzzwords quasi ausblenden kann auf dem eigenen Profil. Da kann man beispielsweise rassistische Ausdrücke vorher schon eingeben und die Plattform lässt die dann gar nicht erst auf dem Profil zu. Das ist natürlich auch ein Trick, den auch Institutionen anwenden können. Strafrechtlich relevante Dinge sollte man anzeigen. Da gibt es sehr einfache Wege, das im Internet zu tun. Es gibt mittlerweile großartige Institutionen oder Kampagnen und auch Netzwerke, die sich damit auseinandersetzen. Hate Aid beispielsweise, die bieten dann auch rechtlichen Beistand an für Betroffene. Also es gibt viele gute Strategien, die man anwenden kann. Wichtig ist dann aber auch immer der Selbstschutz.
Okay, und Counter-Speech heißt natürlich auch irgendwie, dass man ja jetzt sich nicht dann ganz raushalten soll, sondern eher auch aktiv werden und dagegenhalten.
Absolut, also weil die Mehrheit liest, die Mehrheit schreibt nicht, die Mehrheit kommentiert nicht und von den Leuten, die kommentieren halt, da ist die Mehrheit der negativen Kommentare. Liegt vielleicht auch ein bisschen Also das kann jeder auch bei sich selbst natürlich bis zum gewissen Grad feststellen. Man sagt selten zu jemandem, das ist ein sehr guter Beitrag, vielen Dank dafür. Es fallen einem halt immer irgendwie eher die negativen Punkte auf oder da hat jemand einen Fehler gemacht. Also insofern ist da schon, glaube ich, irgendwie auch küchenpsychologisch sehr gut zu erklären, warum das so ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich in allen anderen Ländern so ist, aber auf jeden Fall ist es hier so. Trotzdem ist natürlich die Frage, wie wollen wir dieses Netz in den nächsten Jahren in Zukunft weiter gestalten? Wem wollen wir Plattformen geben? Was wollen wir, was sozusagen vorherrscht, welche Stimmung vorherrscht? Und da geht es nicht um, also es geht ausdrücklich nicht um die Einschränkung der Meinungsfreiheit, es geht ausdrücklich nicht um Zensur, sondern bei der Frage geht es ausdrücklich darum, sich auch einzumischen und mitzumischen und auch irgendwie ja das, was man da im Kopf hat an guten oder konstruktiven Ideen, auch vielleicht mal mitzuteilen. Aber der Punkt der Zensur ist jetzt vielleicht also nur mal angesprochen. Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, das uns sehr beschäftigt und wo wir auch, gut mal drüber diskutieren können, dass da ein falsches Bild vorherrscht, wenn Leute sagen, hier soll irgendjemand in seiner Meinungsfreiheit eingeschränkt werden.
Ja, okay. Auf alle Fälle ein weiterer wichtiger Punkt. Das stimmt. Stichwort Cancel Culture und was es da alles gibt. Wunderbar. Ich würde sagen, vielen Dank für das Gespräch und mehr dazu in Ihrem Vortrag, auf den wir uns schon sehr freuen.
Wir freuen uns auch. Vielen Dank.
Dankeschön.